Wir müssen reden. Der Energietalk bei Radio Erft. Präsentiert von der GVG Rhein-Erft.
Hey, hier ist Sarah Lenz und hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Energietalks. Und diesmal nicht bei mir im Studio zu Gast, sondern mir zugeschaltet ist Christoph Spurk vom Fachverband Biogas. Hallo, Herr Spurk.
Hallo, Frau Lenz.
Und damit haben wir das Thema heute auch schon verraten. Es geht um Biogas und auch um Biomethan. Wir reden darüber, wie diese erneuerbaren Energieträger überhaupt entstehen, welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich zu fossilen Brennstoffen haben und welche Rolle Biogas in Zukunft in der Industrie, aber auch in unseren privaten Haushalten spielen könnte. Und wir klären, warum im Zusammenhang mit Biogas so oft über Mais diskutiert wird. Herr Spurk, zum Start, damit wir alle erstmal auf einem Nenner sind und überhaupt wissen, wovon wir hier heute reden, können Sie einmal erläutern, was genau ist Biogas und was ist Biomethan?
Ja, also Biogas ist ein natürliches Faulgas, welches dann entsteht, wenn organische Masse unter Licht- und Luftabschluss durch Mikroorganismen verstoffwechselt wird. Es besteht immer aus Methan und CO2 und wir kennen es als Grubengas, Sumpfgas, Deponiegas, Klärgas, Erdgas und halt Biogas vorangestellt ist der Entstehungsort und das ist in dem Fall die Biogasanlage. Also eine technische Anlage, die darauf perfektioniert ist, dieses Methan zu erzeugen. Und in der Regel besteht Biogas aus ca. 55% Methan, dem Energieträger, und 45% CO2. Und bei dem Biomethan handelt es sich um gereinigtes Biogas. Da wird von dem Biogas das CO2 abgeschieden und somit die Energiekonzentration im Methan von 55% auf 98% oder 99% angehoben. Und dann ist es identisch mit Erdgas.
Sie sprechen gerade davon, dass CO2 von dem Biogas abgeschieden wird. Können Sie den Prozess nochmal erklären? Also was passiert da ganz praktisch?
Wir können aus dem Gas, also es sind zwei Gase, einmal Methan und CO2. Und Sie können beispielsweise über eine Wäsche das CO2 aus dem Gas herauslösen. Wenn Sie sich jetzt einfach vorstellen, die Sprudelflasche, solange wie diese Sprudelflasche unter Druck steht, sehen Sie keine Bläschen und sobald Sie Flasche öffnen oder das Glas ausschenken und der Druck weg ist, geht das CO2 aus dem Wasser heraus. Und wir können diesen Effekt umgekehrt machen, indem wir das CO2 über Druck in Wasser lösen und damit aus dem Gas herausfiltern und damit dann bleibt nachher nur noch das Methan übrig und das CO2 ist im Wasser gebunden.
Der Unterschied zu herkömmlichem fossilen Erdgas ist dann, das sagt ja auch schon irgendwie der Name, es ist Bio. Und darin liegt also auch der Vorteil von Biogas?
Ja, weil es halt einfach ein Gas ist, was aus organischen Stoffen erzeugt wurde. Und das C-Atom ist halt eben aus dem Kreislauf der Photosynthese, also das, was Pflanzen und Lebensmittel an Kohlenstoff aufgenommen haben, wird dann in Biogas umgewandelt. Und damit ist es klimaneutral, im Gegensatz zu Erdgas, dessen Kohlenstoff ja über Jahrmillionen eingelagert wurde und nicht aus dem Kreislauf, sondern halt eben aus der inerten Position im Erdreich in die Atmosphäre abgegeben wird. Und darin ist eigentlich der Vorteil, dass wir dieses Kohlenstoffatom im Kreislauf nutzen, in dem Moment, wo wir wieder aus dem Biogas Energie in Form von Strom erzeugen, wird CO2 erzeugt. Dieses CO2 wird wieder von den Pflanzen aufgenommen und so schließen wir den Kreislauf. Und zusätzlich ist es so, dass beispielsweise, wenn wir Abfallstoffe nutzen, dieses CO2, was normalerweise dann bei einer Lagerung entweichen würde, sogar klimanegativ wirkt, weil es halt einfach Emissionen vermeidet, die bei der Lagerung ansonsten passieren. Und das ist der entscheidende Umweltvorteil von Biogas, dass es halt einfach so extrem klimafreundlich ist, wenn es ordnungsgemäß verstromt in Energie umgewandelt wird. Und das passiert auf den deutschen Biogasanlagen.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Woraus besteht Biogas genau? Sie sagten Abfallstoffe. Also was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir haben natürlich verschiedene Stoffe. Es handelt sich einmal immer um organische Stoffe, die können beispielsweise aus Abfallstoffen wie Bioabfall aus Haushalten oder Speisereste aus Restaurants dienen. Es können aber auch Reststoffe aus der Landwirtschaft sein, wie beispielsweise Mist und Gülle. Des Weiteren gibt es Stoffe, die als Energiepflanzen angebaut werden, wie der vielgescholtene Mais. Aber auch durchaus Wildpflanzen, beispielsweise das, was in der Branche momentan sehr stark eingesetzt wird, ist die durchwachsene Silphie. Das ist eine blühende Pflanze, die halt eben auch als Insektenlebensraum dient, um das Thema Biodiversität auch in den Bereich hineinzubringen. Und so können wir diese Doppelnutzung halt eben auch umsetzen, dass es einmal zur Artenvielfalt und Biodiversität beiträgt, aber dann, wenn es abgemäht wird und geerntet wird, auch in den Biogasanlagen wieder zu Biogas eingesetzt werden kann. Also es gibt eine Vielzahl von Stoffen, die wir in den Biogasanlagen zur Energieerzeugung einsetzen können.
Jetzt mal ganz blöd nachgefragt. Sie haben gerade gesagt, auch viele Speiseabfälle, also auch aus Restaurants, das könnte ja theoretisch auch aus dem privaten Haushalt sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wird es dann gesammelt und daraus wird dann das Biogas erzeugt?
Ja, also mittlerweile, wir kennen das ja vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, die braune Tonne, in denen halt eben Sie separat Ihre Bioabfälle sammeln können. Und die können dann in einer Biogasanlage zu Biogas oder Biomethan tatsächlich umgewandelt werden. Und am Ende bleibt dann halt eben auch noch ein organischer Dünger übrig, der dann wiederum in die Kreisläufe gebracht werden kann, weil die Nährstoffe, die in den einzelnen Stoffen sind, entziehen wir nicht über das Gas, sondern lediglich den Kohlenstoff und quasi die H-Atome.
Jetzt haben Sie eben den mit Ihren Worten viel gescholtenen Mais angesprochen. Das ist eine Energiepflanze, eine Nutzpflanze in dem Sinne. Aber warum viel gescholten?
Ja, also der Mais ist natürlich irgendwie, hat ein negatives Image, ja. Wenn wir uns anschauen, aktuell gibt es sehr, sehr viele Rapsfelder, die gerade goldgelb blühen. Da würde niemand über das Thema Monokultur sprechen, ja, weil er irgendwie positiv belegt ist. Aber der Mais ist negativ belegt und das wird ihm eigentlich nicht gerecht. Er passt definitiv in die landwirtschaftlichen Fruchtfolgen und natürlich muss man immer schauen, dass man auch nach Alternativen schaut. Aber was den Ertrag betrifft, ist der Mais im Biogas halt einfach die ertragreichste Pflanze. Deshalb wird er auch eingesetzt. Aber mittlerweile, wir haben in den letzten Jahren, die Branche hat dazugelernt. Der Maisanbau hat sich reduziert und heute wird halt einfach auch immer noch natürlich auch sehr viel Mais im Futteranbau für die Viehhaltung eingesetzt. Also nicht jeder Mais, der irgendwo im Flur steht, ist für eine Biogasanlage. Und wir denken halt einfach, es muss in die Fruchtfolgen hineinpassen und die Landwirte gehen eigentlich damit ja sehr fachlich heutzutage um. Aber die Diskussion ist leider sehr unsachlich oftmals und wird eben auf dieses eine Schlagwort Monokultur reduziert und das ist eigentlich, wird das dem Mais nicht gerecht.
Schauen wir jetzt mal auf die Umweltauswirkung von Biogas und Biomethan. Was ist denn der Vorteil mit Blick auf die Umwelt auch im Vergleich gerade im Vergleich zu fossilen Brennstoffen, die ja häufig jetzt auch noch eingesetzt werden?
Ja, der entscheidende Vorteil ist natürlich, dass wir ein grünes Gas sind, was technisch identisch ist mit Erdgas. Also alles das, was wir mit Erdgas im Moment realisieren, können wir eins zu eins beispielsweise mit Biomethan tun. Also Sie haben die gleiche Infrastruktur, Sie können ins Gasnetz, Sie können Erdgas mit Biomethan mischen, Sie können es in der jeglicher Gastherme, die momentan existiert und mit Erdgas betrieben wird, auch zu 100% mit Biomethan betreiben. Sie können es im Kraftstoffsektor einsetzen, Sie können es verflüssigen zu Bio-LNG. Und das ist halt einfach der große Vorteil. Sie brauchen nicht die gesamte Infrastruktur neu zu erschaffen, sondern können ein grünes, klimafreundliches Gas sofort nutzen. Und zwar heute.
Da würde ich direkt mal einhaken, wie wird denn Biogas oder Biomethan gerade schon genutzt? Wie wird es eingesetzt? Sei es in der Wirtschaft, Industrie, aber auch im privaten Bereich.
In den letzten 20 Jahren, muss man sagen, war natürlich der Haupteinsatz, dass das Biogas erzeugt wurde und dann auf oder an der Biogasanlage verstromt wurde und der Strom ins öffentliche Netz eingespeist wurde. Das war die Basis des EEGs. Wir haben sehr viele Anlagen, die beispielsweise auch Wärmenetze, also wir haben ja immer bei dieser Verstromung im BAKW einmal die Energie vom Strom, aber wir haben natürlich auch das Thema der Abwärme. Und viele Anlagen haben beispielsweise Nahwärmenetze realisiert und versorgen dann die einzelne Haushalte ganzjährig mit Wärme. 10.000 Anlagen sind in diesem Bereich anzusiedeln und im Moment sind es knapp 300 Anlagen, die Biomethan herstellen. Und deshalb ist der überwiegende Nutzungspfad die Strom- und Wärmenutzung. Bisher war es so, dass die Anlagen in der Grundlast gefahren sind. Das heißt, sie haben 24 Stunden am Tag nonstop, sieben Tage die Woche im ganzen Jahr Strom produziert. Das wandelt sich jetzt mit dem Ausbau der Wind- und Solarerzeugung, wird die Einspeisung natürlich volatiler. Und die Biogasanlagen sind in der Lage, dann die sogenannte Dunkelflaute, also dann, wenn Wind und Solar nicht liefern können, diese Lücke zu schließen. Und das ist auch einer der großen Vorteile, wo wir dann bei den Energiepflanzen sind, weil die Sonnenenergie letztendlich in der Pflanze gespeichert ist, kann diese Pflanze wird eingelagert und kann dann zu dem Zeitpunkt eingesetzt werden, wenn der Strom gebraucht wird. Und das ist gerade so ein Transformationsprozess, der in unserer Branche passiert, dass wir nicht mehr in der Grundlast sind, sondern uns verstärkt in der Spitzenlast. Und dazu gibt es sogenannte Speicherkraftwerke, die dann die Anlagen umrüsten, um dann ganz gezielt nur noch an wenige Stunden am Tag Strom zu erzeugen. Genau dann, wenn der Strom vor Window PV vielleicht fehlt. Wir können aber auch saisonal verschieben, das heißt in den Sommermonaten weniger produzieren und in den Wintermonaten mehr. Insbesondere dann, wenn beispielsweise auch noch Wärme gebraucht wird. Und da haben wir halt eben jetzt die Phase, dass die Anlagen dazu umgerüstet werden müssen.
Das sind also die Vorteile von Biogas und Biomethan im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieträgern. Wo muss man denn bei Biogas Abstriche machen? Was sind die Nachteile, die ja eigentlich jeder Energieträger hat, auch wenn er klimafreundlicher ist?
Ich glaube, dass wir halt einfach aufgrund dessen, dass wir einen komplexen Prozess haben und die Energie einlagern müssen, sind wir mit Sicherheit etwas vom Aufwand höher und dadurch natürlich teurer. Ja, während bei Window PV es sich ja lediglich um die Ernte der Energie handelt, ist das, glaube ich, so unser Nachteil, aber letztendlich dann auch ein Vorteil, weil wir dadurch natürlich speicherbar sind und das ist halt einfach immer teurer. Also egal, wenn wir jetzt beispielsweise auch den PV-Strom in Batterien laden, dann ist der Aufwand natürlich ein höherer. Und so muss man das ebenfalls im Biogas sehen.
Nehmen wir jetzt mal die Perspektive von den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein. In welchem Ausmaß wird Biogas oder Biomethan schon genutzt von Verbraucherinnen und Verbrauchern in privaten Haushalten?
Also bisher eigentlich direkt kaum, außer halt eben in diesem Bereich, sie sind an ein Wärmenetz angeschlossen. Wir haben durchaus Unternehmen, die beispielsweise ebenfalls die Wärme nutzen. Es gibt aber ab jetzt die Möglichkeit, über das GEG oder Gebäudeenergiegesetz beziehungsweise das viel besagte Heizungsgesetz, dass jeder Einzelne oder jeder Hausbesitzer Biogas und in dem Fall Biomethan in seiner Gastherme nutzen kann. Es ist so, wenn jemand in seiner Gastherme 65% Biomethan nutzt, dann kann er damit die Anforderungen aus dem Heizungsgesetz erfüllen, nämlich 65% erneuerbare Energie. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was jetzt erstmalig tatsächlich möglich ist. Ich glaube, für Bestandsgebäude eine gute Option, dann, wenn Sanierungen noch notwendig sind, bevor die Wärmepumpe eingesetzt werden kann. Aber insbesondere natürlich auch größere Gebäude wie Krankenhäuser, Schulen oder Altenheime, Militäreinrichtungen, Industriegebäude können direkt auf erneuerbare Gase umstellen und können damit klimaneutral genutzt werden, ohne die komplette Infrastruktur bzw. die Sanierung anzupassen. Und das bedeutet, auch diese Bereiche können heute schon klimaneutral beheizt werden und nicht erst in 10 Jahren.
Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Also die technische Voraussetzung, die ist mit einer Gastherme dann einfach auch gegeben, dass man da gar nicht mehr einen großen Aufwand betreiben muss, um da umzurüsten.
Genau, also wir müssen, wenn wir das Biomethan ins Erdgasnetz einspeisen, die gleiche Qualität sicherstellen, wie das Erdgas im Gasnetz besitzt. Und damit ist es ein 1:1 Ersatz. Also Sie können von heute auf morgen bei Ihrem Energieversorger auf Biomethan umstellen.
In dem Zusammenhang sind die Energiekosten auch immer ein wichtiger Punkt. Sie haben eben schon gesagt, dass die ein Nachteil sind von Biogas oder Methan. Wie viel teurer ist es denn im Vergleich zum Beispiel zu fossilem Erdgas? Ich weiß, der Vergleich, der ist immer ein bisschen schwierig, weil fossiles Erdgas eben ein Ablaufdatum hat, aber trotzdem.
Ja, also die liege schon durchaus beim doppelten Preis wie beim Erdgas, ja, aber es ist nur die Hälfte gegenüber vom Wasserstoff, ja. Also nur die Gaskosten. Und dann hätte ich ja noch die Umrüstung auf eine Wasserstofftechnologie. Ja. Und damit muss man uns eigentlich vergleichen, weil wir den Anspruch CO2-neutral oder klimaneutral sind. Das gibt es halt einfach nicht zum Nulltarif. Aber da ist einfach Biomethan im Moment das günstigste grüne Gas.
Für wen lohnt es sich denn, auf Biogas zu setzen? Sie sagten eben schon, wenn man ein bestehendes Haus hat. Wie ist es denn bei Neubauten?
Naja, also ich glaube, für einen Neubaut, da kann man sich auf die Wärmepumpe einstellen. Ja, das wird auch auf Dauer natürlich möglicherweise die günstigere Variante sein, auch durch die Förderungen, die beim Neubau möglich sind. Aber dort, weil ich halt einfach den Neubau direkt schon nach hohen energetischen Standards baue, ist das wesentlich einfacher. Aber dort, wo beispielsweise eine energetische Sanierung des Gebäudes aus Denkmalschutzgründen oder aus sonstigen Themen nicht möglich ist oder halt einfach nur zu exorbitante Kosten, da kann Biomethan eine Alternative darstellen. Also wir rechnen jetzt nicht damit, dass da in großen Teilen der Bevölkerung auf Biomethan umgestellt wird.
In privaten Haushalten wird Biogas also noch gar nicht so viel genutzt, das sagten Sie gerade. Aber trotzdem ist es ja das Ziel, dass Biogas breiter eingesetzt wird. Gibt es da Pilotprojekte, wo das schon getestet wird bei uns in der Region?
Ja, also in NRW, es gibt ja in NRW knapp 1100 Biogasanlagen und 17 davon sind beispielsweise auch Biomethan. Und ich würde sagen, da gibt es sehr viele auch innovative Projekte. Und nur mal als Beispiel, da wird schon über Jahre wird beispielsweise ein Biogasnetz betrieben. Dann ist quasi das BAKW an einem Standort, wo die Wärme genutzt werden kann, beispielsweise bei einem Industriebetrieb. Und da gibt es dann ein regionales Biogasnetz, an dem dann 3 BHKWs angeschlossen sind, die halt einfach 100% ihrer Wärme dann an dem Ort, wo sie installiert sind, abgeben können. Das ist beispielsweise ein regionales Biogasnetz. Dann beispielsweise aktuell im Kreis Düren, dort sind die Stadtwerke Düren mit einem Landwirt, der eine existierende Biogasanlage hat, diese Biogasanlage für ein kommunales Wärmenetz zu nutzen. Und die kombinieren das gerade mit einer Großwärmepumpe, ergänzen es durch Geothermie. Und das zeigt eigentlich das, was auch die Energiewende ausmacht, dass die Akteure vor Ort genau zugeschnitten zu dem, was der Bedarf bedeutet und das, was an Möglichkeiten vor Ort genutzt werden kann, zusammenzubringen. Und das sind innovative Konzepte. Oder beispielsweise in Kreuschenbroich ist eine Anlage, die erzeugen aus Pferdemist Biomethan und der wird dann an einen ortsansässigen Spediteur im Lkw-Bereich vertankt und der kann damit klimaneutral seine Lkw-Transporte durchführen. Also das sind so Beispiele querbeet, wie sie zu hundertfachen in Deutschland existieren, wo genau diese neuen Wege gegangen werden, wo die Energiewende vor Ort durch Unternehmer, durch Landwirte, durch Stadtwerke tatsächlich Realität wird.
Was würden Sie denn sagen, welche konkrete Rolle spielen Biogas und Methan denn in der Zukunft? Also wie wichtig sind diese erneuerbaren Energieträger auch für die Energiewende?
Wir haben natürlich in diesen Bereichen verschiedene Positionen, die Biogas übernehmen kann. Das eine ist im Moment beispielsweise die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung. Dort sollen ja 10 Gigawatt große zentrale Gaskraftwerke errichtet werden, die dann einige Stunden oder nur wenige Stunden im Jahr laufen sollen als Backup-Kraftwerke. Und diese Aufgabe könnten Biogasanlagen übernehmen. Ja, wir können diese Anlagen so umrüsten, dass sie halt einfach das Gas speichern und dann nutzen, wenn der Strom gebraucht wird. Also das ist etwas, was heute schon technisch möglich ist. Der weitere Punkt ist natürlich immer die Einspeisung ins Erdgasnetz vom Biomethan, weil das Erdgasnetz natürlich der größten existierende Speicher in Deutschland darstellt. Also wir können sehr, sehr große Mengen an Biomethan einlagern, die dann zu bestimmten Zeiten tatsächlich nur genutzt werden. Und natürlich auch der Kraftstoffbereich ist etwas, der in der Übergangsphase jetzt beispielsweise im Schwerlastbereich Möglichkeiten ergibt. Wir haben Bio-LNG, wo halt eben Biomethan dann nochmal verflüssigt wird, um es in LKWs zu vertanken. Also das wären die Dinge, die jetzt kurzfristig vom Biogas und Biomethan abgedeckt werden können. Wir können natürlich das Thema der Kraft-Wärme-Kopplung, also dann Strom zu erzeugen, wenn Wärme gebraucht wird, weil wir wollen ja auch noch die kommunale Wärmeplanung voranbringen. Auch dort können die Anlagen eingesetzt werden. Und in Zukunft geht es natürlich auch darum, in Bereiche, in denen vielleicht im Moment noch keine Alternativen da sind, wenn wir über den Flugverkehr oder den Schiffverkehr nachdenken. Ja, auch da kann in Zukunft Biomethan eingesetzt werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es halt einfach so Übergangsphasen gibt, dass man jetzt einfach die low-hanging fruits nutzt, um halt einfach dort an Tempo aufzunehmen. Und so wie der Ausbau der Erneuerbaren voranschreitet, kann dann in Zukunft auf andere Bereiche nochmal umgeswitcht werden. Weil wenn wir einmal im Biomethan sind, können wir natürlich auch alle anderen Wege einschlagen. Weitere technische Neuerung, die es im Moment gibt, ist mit Wasserstoff. Also wir haben ja mit dem zunehmenden Ausbau von Wind und PV nicht nur Phasen, in denen möglicherweise kein Strom da ist, sondern auch Phasen, in denen zu viel Strom da ist. Und da wird ja viel drüber diskutiert, daraus natürlich Wasserstoff zu erzeugen. Und um diesen Wasserstoff halt einfach auch jetzt schon nutzbar zu machen, haben wir Technologien entwickelt, die den Wasserstoff, ich hatte das eingangs erläutert, mit dem CO2 aus dem Biogas reagieren können. Und dann können wir halt einfach die Biomethanmenge quasi verdoppeln, ohne dass zusätzliche Stoffe angebaut oder Abfälle oder sonst was dazugeführt werden muss, sondern tatsächlich, wir können also die Verknüpfung herstellen von Wind und PV zum Gasnetz und sie können dann wiederum diesen Wasserstoff als Biomethan, der wird auch E-Methan genannt, dann wiederum zu nutzen. Also die Palette an Technologien, an der Verbindung von Technologien ist einfach im Biogassektor extrem groß und das macht es natürlich immer sehr schwierig, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist. Aber die Möglichkeiten und Techniken, die wir dazu in Deutschland haben, die sind schon beeindruckend. Also da sind wir auch Weltmarktführer und wir bedauern es natürlich, dass es in der politischen Diskussion eher verloren geht und sich dann halt einfach, wie eingangs schon mal gesagt, immer wieder nur auf das Thema Mais reduziert.
Warum denken Sie, ist das so? Also warum wird sich in der Debatte rund um Biogas so auf den Mais fokussiert?
Es ist ja immer so, dass es natürlich auch Gegner in alle Bereiche gibt. Und die Diskussionen, die wir natürlich über Windkraft führen, was Landschaftsbild betrifft oder auch im Flächebereich. Und scheinbar hat dieses Argument im Biogas sehr stark verfangen und hat sich halt eben etabliert. Aber es fehlt eigentlich ein bisschen die sachliche Diskussion darüber. Ja, und es ist ja auch nicht unser Ziel, zu sagen, wir wollen alle Flächen zur Energienutzung bringen. Aber es ist ja immer so, dass Flächen nicht nur zur Nahrungsmittelproduktion genutzt wurden, auch in der Vergangenheit. Und das wird noch in der Zukunft so sein. Also ich sage, wir bauen ja auch Tabak an oder wir bauen Produkte an wie Hanf. Auch das sind ja Dinge, wo Nutzpflanzen andere Verwendungen finden als wie beispielsweise in der Lebensmittelproduktion. Wobei man dazu sagen muss, Hintergrund sind natürlich auch die Preise in diesem Bereich. Und wir haben halt einfach mittlerweile viele landwirtschaftliche Betriebe, die wieder ihren Weizen anbauen, das Korn ernten für die Korn- und Getreideproduktion und nur das Stroh in ihre Biogasanlagen bringen. Ja, also wir haben einfach auch gewisse Möglichkeiten, um auf Marktmechanismen zu reagieren und das ist eigentlich ebenfalls ein Vorteil, den wir sehen. Aber das einzige Argument, was irgendwo immer angeführt wird, ist das Thema des Maisanbaus.
Da noch die Nachfrage, wie resistent sind denn so Energiepflanzen? Also wie gefestigt vor Umwelteinflüssen sind die? Das ist im Zusammenhang auch ein wichtiger Punkt, vor allem mit Blick auf den Klimawandel.
Naja, also die Pflanzthematik, wir haben ja, also die Landwirtschaft ist ja ein Bereich, der natürlich auch vom Klimawandel stark betroffen ist, ja. Und natürlich ist es die Verteilung dessen, wann der Regen fällt, entscheidend über den Ertrag. Aber genau an der Stelle muss man schon sagen, hat der Mais natürlich auch gewisse Vorteile. Aber wir haben natürlich auch Flächen wie beispielsweise Grasflächen, die dazu eingesetzt werden, weil halt einfach die Tierbestände nicht mehr vorhanden sind. Also das ist etwas, was natürlich definitiv die Energiepflanzen genauso wie jede andere lebensmittelproduzierenden Bereiche in der Landwirtschaft betrifft. Da gibt es wenig Differenzen dazu. Wir suchen jetzt natürlich auch nach neuen Pflanzen, wie beispielsweise die durchwachsene Silphie. Das ist eine Pflanze, die halt eben einen ganzjährigen Bestand hat. Die wird vor allen Dingen eingesetzt, beispielsweise wo erosionsgefährdete Bereiche sind. Da können natürlich auch neue Pflanzen und neue Züchtungen und Wildkräuter natürlich auch Möglichkeiten aufzeigen. Und das ist ebenfalls natürlich eine Chance, weil sie alle Stoffe natürlich wiederum zu Energie verarbeiten können und nicht nachher, wie das oftmals so ist, wenn irgendwelche Förderprojekte gelaufen sind nach 3 oder 4 Jahren, wenn die Gelder zu Ende sind, dann werden die Flächen auch nicht mehr dementsprechend genutzt. Und da hätten wir natürlich über die Biogasnutzung eine zweite Möglichkeit, halt eben neben Artenvielfalt und Biodiversität, halt eben nochmal einen Zusatzeinsatz zur Energieerzeugung. Ich glaube, man muss die Dinge zusammendenken. Und die Herausforderungen, die auf uns zukommen, sind halt einfach nicht eindimensional, also gut oder schlecht, sondern wir müssen eigentlich schauen, wie können wir die Dinge optimal miteinander verbinden und vor Ort den höchsten Nutzen sowohl für Klima als auch für die Energiewende erzeugen, aber natürlich auch für die regionale Wertschöpfung, weil die passiert im ländlichen Raum und deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir genau diese Dinge vor Ort durch die Akteure zusammenbringen und ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Projekte, die einfach zeigen, dass es vor Ort gelingen kann.
Das ist auch genau der Punkt, den viele verschiedene Akteure mit Blick auf den Wandel hin zu erneuerbaren Energien immer wieder ansprechen. Wir müssen uns da breit aufstellen und nicht nur auf eine Option setzen.
Genau, also dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich glaube, man kann nicht am großen Reißbrett die Energiewende skizzieren und sagen, das ist der richtige Weg. Der mag dann vielleicht in Hamburg passen, aber in München muss er halt einfach ganz anders gedacht werden. Und wir wollen ja, also wir Bürgerinnen und Bürger wollen ja vor Ort die Energiewende mitgestalten. Ja, wir wollen ja unsere Ideen umsetzen. Und ich glaube, das ist halt einfach das, was wichtig ist. Es darf da keine Denkverbote oder halt einfach ein überbordender Bürokratismus und zu viele Reglements geben, die nur auf dem Papier existieren, sondern wir müssen da wirklich mehr Freiheit zulassen, um einfach vor Ort völlig individuelle Probleme halt eben tatsächlich auch individuell zu lösen.
Sagt Christoph Spurk vom Fachverband Biogas. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich habe mich gefreut, dass ich Ihnen einmal Rede und Antwort stehen durfte.
Und wir hören uns dann wieder im Juni mit einem neuen Energietalk. Schickt uns bis dahin gerne eure Themenvorschläge oder Fragen, die ich mit unseren Experten besprechen soll. Das geht entweder über die Homepage der GVG Rhein-Erft oder über radioerft.de oder ihr könnt uns über Social Media schreiben, zum Beispiel über Instagram und Facebook. Ich bin Sarah Lenz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir müssen reden. Der Energietalk bei Radio Erft. Präsentiert von der GVG Rhein-Erft.